Wunderbarer Heiliger Geist, wir laden dich ein, wenn wir jetzt in dein kostbares Wort gehen, dass du kommst, dass du uns die Augen auftust, dass du zu uns redest, dass du uns zeigst, was auf deinem Herzen ist und dass wir deine Gedanken verstehen und dass wir nicht dein Wort hören durch den Filter unserer eigenen Überlegungen, unserer eigenen Sicht vom Leben und unserer eigenen Tradition. Wir wollen dein Wort pur, wir wollen dich haben. Du bist gesandt, uns in alle Wahrheit zu leiten und wir nehmen das ernst und wir wollen das und wir danken dir, dass du dich um uns bemühst und dass du uns hilfst. Wir schätzen das so sehr und wir danken dir, dass du Jesus groß machst, den Sieger, den Herrn. Halleluja. Amen. Amen. Okay, jetzt Teil 3 von unserer Serie über den geistlichen Konflikt. Darf ich mal fragen, wer hat überhaupt über dieses Thema schon mal Lehre gehört? Das sind, egal von wem, das sind ungefähr die Hälfte. Ja. Danke, interessant. Okay, jetzt wollen wir etwas dem Wort entnehmen, was sehr, sehr grundlegend ist und was unser ganzes Verständnis irgendwie in die richtige Spur hineinbringt. Etwas, was viele, viele Christen nicht hören wollen, ist die Tatsache, dass wir zu kämpfen haben. Wir haben zu kämpfen. Da gibt es so diese Redeweisen, ja, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, er hat alles getan und wir müssen jetzt oder wir dürfen jetzt einfach nur ruhen in dem, was er getan hat und das ist alles, worum es geht. Wir ruhen nur noch in dem, was er getan hat. Das klingt sehr entspannend, irgendwie sehr entgegenkommend unserer Natur. Aber das ist leider nicht das, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt etwas ganz anderes. Wir haben zu kämpfen. Und das zeige ich euch anhand von einigen Schriftstellen, die alle diese Betonung mit sich bringen. Fangen wir an, wir haben es auch schon gesungen ein paar Mal, diese wichtige Schriftstelle 2. Korinther 10, 4 bis 5, wo von den Waffen unseres Kampfes die Rede ist. Unseres Kampfes. Wir haben einen Kampf. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes. Das mit den Festungen, das kommt dann später. Jetzt ist einfach nur die Betonung, wir haben einen Kampf. Ja? Obwohl Jesus gesiegt hat, obwohl Jesus am Kreuz alles getan hat. Wenn Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, damit hat er in keiner Weise gesagt, jetzt gibt es auf Seiten der Gläubigen keinerlei Dinge mehr zu tun. Das ist ein völlig falsches Verständnis. Er redet vom Werk der Erlösung, dass er tun konnte und tun sollte, das war vollbracht. Ja? Wir haben manchmal so eine seltsame protestantische Schlagseite, wenn wir das Wort Werke hören, dann fällt bei uns die Jalousie runter und wir wissen, der Mensch wird nicht durch Werke gerecht, also Werke sind unwichtig. Nimm einmal eine Konkordanz und schlag das Wort Werke nach und du wirst feststellen, wie viele Male das Wort Werke vorkommt und wir aufgerufen werden, gute Werke zu tun. Und gute Werke sind sehr genau definiert in der Bibel. Gute Werke ist nicht wie ein Pfadfinder jeden Tag eine gute Tat, ja, der armen Oma irgendwie vom Einkaufen die Taschen tragen oder sie über die Straße gleiten. Das ist alles gut, das ist okay, das ist nicht schlimm, wenn wir das tun oder sogar empfehlenswert. Aber das sind nicht die Werke, zu denen wir gerufen sind, ja. Wir haben etwas zu tun. Wir sollen nämlich das, was Jesus vollbracht hat, jetzt anwenden. Das ist unsere Aufgabe. Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was Jesus getan hat und dem, was wir jetzt tun sollen. Aber wir sollen verstehen, was hat Jesus getan und wie wird dieser Sieg, von dem wir dann später heute Abend hören werden, wie wird er angewandt? Aber jetzt erstmal diese Betonung. Wir haben einen Kampf. Lass uns zu Epheser Kapitel 6 gehen. Diese so gern ausgelassene Passage im Neuen Testament. Dort lesen wir ab Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten und gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Hier ist es ganz klar beschrieben, wir haben einen Kampf und dieser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern dieser Kampf ist gegen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das sind noch nicht einmal Dämonen, die auf der untersten Ebene Menschen quälen, versklaven, binden oder terrorisieren. Ja? Das sind ganz andere Kategorien von Mächten der Finsternis und die Bibel sagt, die sind in der Himmelswelt. In der Himmelswelt. Paulus redet davon, dass es einen dritten Himmel gibt. Die Logik sagt mir, wenn es einen dritten Himmel gibt, dann gibt es einen zweiten Himmel. Es gibt keinen dritten Himmel ohne einen zweiten Himmel. Ja? Und das ist, wo der Wohnort dieser Mächte der Finsternis ist. Ja? Und diese Mächte sind da und sie versuchen Einfluss zu nehmen und sie beeinflussen das Geschick der Menschen und der einzelnen Nationen. Denkt an die wichtige und augenöffnende Passage in Daniel 10, die wir jetzt nicht ausschlagen werden, aber ihr könnt es nachschlagen. Dort sehen wir Daniel, der Offenbarung bekommen will von Gott über das Geschehen des Volkes Gottes in den letzten Tagen und er betet und er sucht den Herrn, er fastet. Und unterstreicht damit seine Dringlichkeit. Und er will Antwort haben vom Herrn. Und dann nach 21 Tagen kommt der Engel des Herrn mit der Antwort. Und er gibt diese interessante Erklärung. Von dem Tag an, da du anfingst zu beten, bin ich gesandt worden. So Tag 1, Daniel betet und der Engel wird gesandt. Ja, aber wieso kommt er dann 3 Wochen später an? Heimlichen Urlaub gemacht, der nicht genehmigt war, oder was war da los? Ja. Der Engel erklärt, wo diese 3 Wochen Verzögerung herkommen. Er wurde aufgehalten vom Thron Gottes auf die Erde zwischendurch. Er wurde aufgehalten. Aufgehalten von wem? Vom Fürst von Persien. Wenn ein mächtiger Engel Gottes aufgehalten wird, dann kann das niemals ein Mensch sein, von dem er aufgehalten wird. Kein Mensch kann einen mächtigen Engel Gottes aufhalten. So, der Fürst von Persien ist eine geistliche Macht über der Nation von Persien. Und damals war ja Israel im Exil, deswegen dieser Geist von Persien dort. Und er widerstand und der Engel brauchte Unterstützung und da gab es einen Kampf in der Himmelswelt. Das ist eine wichtige Passage, die uns wiederum das zeigt, was ich gestern versucht habe zu erklären. In diesem Kampf geht es nicht um uns. Es ist ein Kampf Licht gegen Finsternis. Es ist Gottes Reich gegen das Reich der Finsternis. Aber wir sind mittendrin involviert in dem Ganzen. Und wir spielen eine wichtige Rolle. Auch wenn es der Text nicht eindeutig so sagt, für mich ist vollkommen klar, dass das anhaltende Gebet unterstützt mit Fasten der Schlüssel war, dass der Engel durchkam. Wenn Daniel nach Tag 10 gesagt hätte, ich habe gebetet, jetzt kriege ich keine Antwort, warte schon 10 Tage, jetzt breche ich das Projekt ab, offensichtlich will Gott nicht reden. Auch wenn es der Text sagt, meine Überzeugung ist, der Engel wäre nie durchgekommen. So, da ist ein Zusammenhang zwischen was wir tun auf der Erde und was in der Himmelswelt passiert. Das ist extrem wichtig, das zu verstehen. Das werden wir gleich an anderen Passagen auch noch deutlicher dann sehen. Ja. Und dieser selbe Engel, der sagt, dass er zurückgehen wird und später wird er kämpfen gegen den Fürst von Griechenland. Wenn du damals in der Schule im Geschichtsunterricht aufgepasst hast, dann weißt du, auf das Weltreich der Perser und Meder folgte das Weltreich der Griechen. Und das Weltreich Persien hatte eine Geistesmacht in der Himmelswelt, die für dieses Territorium zuständig war. Das griechische Reich hatte eine Macht über sich. Was folgte auf das griechische Reich? Das römische Reich, richtig. So, es ist nur sinnvoll anzunehmen, auch das römische Reich hat eine solche Macht. Und das heißt, jedes Königreich, jedes irdische Reich hat solche Mächte über sich. Und ich glaube, dass die gegliedert sind, dass es eine Hauptmacht gibt, dass es untergeordnete Mächte gibt. und die für verschiedene Bereiche zuständig sind. Und das heißt auch, dass es über Deutschland einen Geist gibt. Dass es über Regionen einen Geist gibt. Dass es über Städte einen Geist gibt. Dass es über Gemeinden einen Geist gibt. Also ich meine, wenn du der Teufel wärst und du baust ein strategisches Reich auf, du würdest dafür sorgen, dass jede Gemeinde einen Bewacher und Beeinflusser und Lenker irgendwie hat. Nicht wahr? Und wenn das eine Gemeinde ist, die sich entschieden dem Ziel Gottes verschreibt, wirklich in das Erbe hineinzukommen, in den Plan Gottes hineinzukommen, du würdest noch Verstärkung anfordern und sagen, diese Gemeinde ist gefährlich, die nehmen das Buch Gottes wirklich ernst, die brauchen besondere Bewachung. Es könnte sein, da bricht irgendwas aus, was wir nicht mehr unter Kontrolle haben. Ja? So, das Wort Gottes sagt uns, dass diese Mächte da sind. Und das reicht aus, um davon auszugehen, die sind da. Wir müssen nicht sagen, ja, aber ich habe noch keinen gesehen. Wir leben im Glauben. Wenn Gott sagt, diese Geister sind da, dann sind die da, fertig, aus. Und wenn er sagt, wir haben gegen die zu kämpfen, dann haben wir gegen die zu kämpfen. Dann kommen wir nicht und sagen, ja, wie, verstehe ich nicht. Wie sollen wir gegen die kämpfen? Wir haben noch keinen gesehen. Und überhaupt, wo treffen wir die? Und wir verstehen das alles nicht. Hey, lass uns nicht uns dümmer stellen, als wir sind. Wenn Gott sagt, es gibt diesen Kampf, dann gibt es diesen Kampf. Punkt, fertig, aus. Und dann nehmen wir das erstmal an und dann sagen wir, okay, und wie geht's jetzt weiter? Wie werden wir trainiert? Ja, wir stellen konstruktive Fragen. Ja, und wer fragt, bekommt Antworten. Und das ist der Heilige Geist, der uns Antworten gibt aus seinem Wort. So hieß es ganz, ganz klar, wir haben gegen diese Mächte zu kämpfen. Und deswegen gibt es eine Waffenrüstung, die werden wir uns später noch ein bisschen mehr anschauen. Aber diese Waffenrüstung brauchen wir, wie es heißt hier in Vers 11, damit wir bestehen können. Wir bestehen. Und Vers 13, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Wir widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, oder das Wort kannst du auch übersetzen mit niedergekämpft haben. Das ist nur eine Entscheidung des Übersetzers, das hier so harmlos ausgedrückt zu haben. Dasselbe Wort bedeutet auch niederkämpfen, überwältigen. Wenn ihr alles niedergekämpft habt, wenn ihr alles besiegt habt, wir besiegen, wir überwältigen, wir sind in der Offensive. Wir sollen stehen, ja. Vers 17, wir nehmen alles aktive Worte, die uns sagen, wir haben etwas zu tun. Es ist nicht, Gott macht das schon irgendwie alles, sondern wir haben den Auftrag, wirklich das Wort Gottes anzunehmen und ernst zu nehmen. Ja. Offenbarung Kapitel 12, wir haben uns schon diese Schriftstelle angeschaut, als wir gesagt haben, der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Ja. Der sich verklagt Tag und Nacht. Ja. Und das ist nicht nur eine Sache zwischen Gott und dem Teufel, sondern seine Anklage spüren wir. Die kommt als eine Bedrückung, die kommt als eine Verunsicherung, die kommt als eine Einschüchterung und Anklage auf uns, eine Atmosphäre, eine geistliche Atmosphäre. Und dann heißt es von den Heiligen, die so angeklagt wurden, sie haben ihn, den Teufel, Satan, überwunden. Sie haben ihn überwunden. Nicht Gott hat es getan. Sie selber haben den Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, die auch schon diese Natur des Kampfes beschreibt. Ja, da sind die Waffen genannt, das Blut Jesu und dann wie das Blut angewandt wird, das Wort ihres Zeugnisses. Wenn wir später noch ein bisschen mehr in die Waffenrüstung hineingehen, dann sehen wir alle diese Waffenrüstung oder die Waffen, die uns gegeben sind, die haben alle etwas zu tun mit Wahrheit glauben und Wahrheit bekennen. Im Glauben Wahrheit bekennen. Im Glauben aussprechen. Im Glauben erklären, wer wir sind, was wir glauben und was für uns die Wahrheit ist. Die geistlichen Waffen werden durch den Mund freigesetzt und wirksam. Unsere Worte sind extrem wichtig. Du kannst sagen, das ist das Mündungsrohr, durch das die geistlichen Waffen abgeschossen werden. Ja? Und wer von euch bei der Armee war, weiß, das Gewehr muss geputzt werden, das muss blitzblank sein. Da darf kein Staubkrümel von deinem letzten Picknick irgendwie oder Brötchenkrümel oder Käse oder irgendwas im Lauf sein. Ja? Das muss geputzt werden, damit der Lauf sauber ist. Ja? Aber unser Mündungsrohr ist der Mund. Und deswegen ist so wichtig, wie gebrauchen wir unseren Mund. Es kann nicht sein, dass da Worte aus der Welt der Finsternis, Worte, die hässlich sind, die böse sind, die verachten, die anklagen, die lästern, die lügen, die verleumden, die im Ärger Luft machen. Solche Worte kommen aus unserem Mund und dann kommt auf einmal der Kampf und dann sollen wir auf einmal gegen den Feind schießen. Unser Mündungsrohr ist nicht sauber. Auf unsere Worte haben wir sehr zu achten, sehr zu achten. Das ist ein wichtiger Punkt der Gemeinschaft, dass wir uns aufeinander aufmerksam machen und sensibel werden. Hey, was für ein Zeug reden wir da eigentlich den ganzen Tag? Und was kommt da aus unserem Mund? Und wenn du das noch nie gemacht hast, würde ich das sehr, sehr dringend empfehlen. Ein intensives Bibelstudium über Mund, Zunge, Lippen, Worte. Und da sehen wir, dass es da eine ganz, ganz starke Betonung im Worte Gottes gibt, wie wir mit unserem Mund umgehen sollen. Gibt dann schönes kleines Büchlein von Derek Prinz, braucht deine Zunge Heilung? Kann ich nur sehr empfehlen. Das ist ein wichtiges Thema. Wir werden jetzt hier als Zeitgründer nicht hineingehen, aber ich möchte das empfehlen, weil das eigentlich so flankierend mit zu diesem ganzen Thema gehört. So, sie haben Satan überwunden. Nicht, sie haben gebetet, Gott überwinde den Teufel, du siehst, was der mit uns macht und bitte kümmere dich drum, das ist schwer zu ertragen, mach dem ein Ende. Sie haben dem ein Ende gemacht. Sie haben sich zur Wehr gesetzt. Und wenn es heißt, der Teufel hat sie verklagt Tag und Nacht, dann ergibt sich daraus, ihre Antwort war Tag und Nacht Widerstand. Wenn der Teufel Tag und Nacht schießt, dann muss die Armee Gottes Tag und Nacht zurückschießen. Das ist eine von vielen Hinweisen, die uns zeigen, am Ende der Zeit, wenn die Gemeinde wiederhergestellt wird, wenn sie ein Gebetshaus Gottes für die Nationen wird, sie wird rund um die Uhr beten. Das ist normal. Dank sei Gott für die Gebetshausbewegung, die wir jetzt haben und für die Gebetshäuser, die entstehen. Aber das ist nur vorläufig. Das ist nicht der eigentliche Plan Gottes. Und doch benutzt es Gott an vielen Stellen. Ja? Genauso wie wir heute Bibelschulen haben. Ja? Aber ich glaube nicht, dass Bibelschule der eigentliche Plan Gottes ist. Die Bibelschulen gibt es nur deswegen, weil die Gemeinde noch nicht die Gemeinde ist. Wenn die Gemeinde aber die Gemeinde wird, brauchen wir keine Bibelschulen mehr, weil die Gemeinde ist die Bibelschule. Und die hat viele, viele Vorteile gegenüber einer externen Bibelschule, wo man dann die Leute hinschickt und die sind außer Reichweite und keiner weiß mehr, was mit denen da ist, sondern die sind vor Ort, die bleiben dort, die Leiter, die sie großgezogen haben, kennen sie, behalten sie im Auge, die gehen vielleicht nur noch halbtags ihrer weltlichen Beschäftigung nach und sie werden trainiert in der Gemeinde. Das ist das Normale. Und dann ist auch das Normale, dass der Nachwuchs für Leiterschaft, für Mitarbeiterschaft aus der eigenen Gemeinde kommt. Das ist völlig unpraktisches und unweises Prinzip. Eine Gemeinde ist ohne Führung und dann, wo kriegen wir jetzt einen Pastor her? Dann macht man Inserate und dann kommt irgendwie von außen ein Pastor, der predigt dann seine schönste Predigt aus der Konserve und die Gemeinde ist beeindruckt und sagt, ja, den wollen wir. Und keiner kennt ihn, keiner kennt sein Leben, keiner kennt seinen Dienst, keiner hat eine Beziehung zu ihm, er hat keine Beziehung zur Gemeinde, er wird einfach irgendwie als Pastor installiert. So etwas kann überhaupt nicht funktionieren. Ja. Das ist nicht Gottes Weg. Ja. So, die Gemeinde wird die Gemeinde und dann wird die Gemeinde auch das Gebetshaus. Ja. Und die Gemeinde wird beten rund um die Uhr. weil der Feind rund um die Uhr schießt und sie rund um die Uhr diesen Beschuss neutralisiert und auflöst und in die Gegenoffensive geht. Ja. Und es gibt viele, viele Schriftsteller, die reden von 24 Stunden Tag und Nacht Gebet. Und das ist extrem wichtig. Und das heißt nicht, morgen fangen wir damit an, das funktioniert so nicht. Man kann nicht etwas in der Schrift sehen und wo wir jetzt sind, übergehen und sagen, okay, dann machen wir es jetzt biblisch. Das kannst du organisieren am Schreibtisch, aber das funktioniert nicht. Ja? Es braucht einen Prozess, die Gläubigen müssen ihr ganzes Denken verändern und ihre Vorstellung von Christsein und so weiter. Und wir sind mitten in diesem Prozess. Wir sind mitten in dem Prozess. Irgendwann in den 80er Jahren hatte Mike Bickle eine sehr dramatische Begegnung übernatürlicher Art, eine Begegnung mit dem Herrn. Und der Herr hat ihm gesagt, er wird das Aussehen und die Ausdrucksweise der Gemeinde in einer Generation radikal verändern. Und in diesem Prozess sind wir. Sehr am Anfang noch, aber wir sind in diesem Prozess. Das Verständnis, was es heißt, Christ zu sein, und wie das ausgelebt wird, wird sich radikal verändern. Und wir haben Vorbilder und wir haben Muster und das finden wir in der Schrift, indem wir zurückgehen zu Apostelgeschichte und indem wir zurückgehen zu David und dieses ganze Konzept, was ich nenne, die Hütte Davids. Da finden wir das Vorbild, worum es wirklich geht und wie es aussieht nach dem Plan Gottes. Und in das wachsen wir hinein. Vielleicht schaffen wir es später noch einmal, darauf zurückgekommen. Aber hier ist jetzt der Punkt, sie haben Satan überwunden. Sie haben nicht Gott angefleht, bitte mach das. Sie haben das, was Jesus errungen hat, angenommen und angewandt. Das Blut des Lammes ist eine Waffe. Und man kann das heute schon feststellen, Gemeinden, die vom Wort Gottes eine Wertschätzung haben für das Blut Jesu, und wo in ihren Liedern, in ihren Gebeten, in ihren Bekenntnissen das Blut Jesu eine Realität ist, hast du eine deutlich andere Art von Gegenwart Gottes als in Gemeinden, die einfach mit dem Trend gehen und sagen, du, also nee, mit dem Blut, das verstehen die Leute nicht, das müssen wir weglassen, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Es gibt sogar Worte wie ja dann wenn du von Blut redest, dann hast du eine Schlachthausreligion. Es gibt eine extrem starke Betonung auf die Macht des Blutes Jesu an verschiedenen Stellen. Und hier ist eine dieser Stellen. Durch das Blut des Lammes wird der Teufel überwunden. Und die Bibel redet davon, dass das Blut eine geistliche Realität ist. Das Blut ist jetzt präsent und real und lebendig und hat jetzt seine Wirkung. Es ist nicht ein historischer Fakt. Vor 2000 Jahren hat Jesus sein Blut vergossen. Nein, nach der Auferstehung, sagt die Bibel, hat er die himmlischen Heiligtümer mit seinem Blut gereinigt. So, das Blut ist eine geistliche Realität. Er hat ja nicht das physische Blut, was am Kreuz runtergeflossen ist, irgendwie aufgesammelt oder so, sondern es ist eine geistliche Realität. Und das Blut Jesu redet. Und was redet es? Es redet lauter als das Blut von Abel. Ja, Kain hat Abel erschlagen. Und dieses Blut, was redet dieses Blut von Abel? Schuldig, schuldig. Aber das Blut Jesu redet schuldlos, frei von Schuld, frei von Verdammnis, frei von Anklage. Ja. So, da siehst du das hier. Ja. Durch das Blut Jesu, das angewandt wird, ist Schutz vor Verdammnis und wir wenden es an. Wie tun wir das? Indem wir erklären. Wir erklären, was die Bibel sagt, was es mit dem Blut auf sich hat und was das Blut tut. Was sagt die Bibel? Durch das Blut Jesu sind wir rein von aller Schuld, von aller Ungerechtigkeit. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Durch das Blut Jesu haben wir das Vorrecht zum Eintritt in das Heiligtum. Hebräer 10. Durch das Blut Jesu kommen wir in das Heiligtum. Das ist die Gegenwart Gottes. Durch das Blut Jesu sind wir nahe geworden. Gemeinschaft hat etwas zu tun mit Glauben an das Blut Jesu. Weil das Blut Jesu uns komplett reinwäscht, deswegen kann Anklage nicht greifen. Anklage findet keinen Punkt mehr, irgendwo sich an uns zu kleben, weil wir sind rein, wir sind frei von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, Gott sieht dich so, als hättest du niemals gesündigt. Und das braucht eine Weile, bis dein Herz das glauben kann. Weil wir so trainiert worden sind von den Mächten der Finsternis, der Anklage, immer wieder auf uns zu sehen und unser Versagen und unser Zukurzkommen und was wir alles nicht richtig gemacht haben. Und wir sind so extrem fixiert auf uns selber. Aber durch das Blut Jesu sind wir reingewaschen. Und wir erleben diese Erfahrung der Reinigung und der Freiheit von irgendeinem Gefühl von schuldig sein oder schmutzig sein oder unwürdig sein durch Glauben. Auf keine andere Art und Weise, durch Glauben. Und so können wir in die Gegenwart Gottes kommen, weil wir frei sind von irgendeiner Form von Beschmutzung und da keine Anklage greifen kann. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut und das Wort ihres Zeugnisses. Sie erklären, sie stimmen überein mit dem, was Gott sagt. Und als letztes, das ist vielleicht das Entscheidende, haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, versteht das bitte nicht so als, das ist die perfekte Märtyrergesinnung. Nein, das fängt ganz, die Märtyrergesinnung sollen wir entwickeln, aber die fängt ganz, ganz vorne an, indem wir sagen, wir lassen uns nicht mehr von Gefühlen lenken. Wir sind nicht mehr auf der Ebene unserer Gefühle. Wir verhalten uns nicht mehr nach dem, was unsere Gefühle uns sagen, sondern wir verhalten uns nach dem, was Gottes Wort sagt. Und wir können wegsehen von uns selber, so sagt es das Wort Gottes, Hebräer 12, wegsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir sehen weg von uns selber, wir sehen auf ihn. Johannes Kapitel 3 wollen wir einmal kurz anschauen. Eine bemerkenswerte Passage. Vers 14, Johannes 3, Vers 14. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss des Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Hier wird Bezug genommen auf eine Episode des Volkes Israel in der Wüste. Das kannst du nachlesen und das würde ich sehr empfehlen. 4. Mose 21 und dort findest du das in Vers 9 und Umgebung. Israel hat gesündigt, sie haben rebelliert gegen Gott und aufgrund dieser Rebellion sendet Gott feurige Schlangen, so werden sie genannt, feurige Schlangen. Und wenn jemand gebissen wurde von einer Schlange, dann starb er. Also das waren extrem giftige Schlangen. Ja? Und die Leute sind gestorben, reihenweise. Und dann kamen sie zur Vernunft und haben gesagt, das ist unsere Sünde. Das ist die Strafe Gottes für unsere Sünde. Mose, du bist der Mann Gottes. Wofür haben wir dich? Geh zum Herrn und sorge dafür, dass das aufhört. Ja? Weil sie keine direkte persönliche Beziehung zum Herrn hatten im Alten Bund. Ja? So Mose war der Mittler. Mose, kümmere dich darum, bitte den Herrn, das aufzuhören. Und Mose ging zum Herrn, so wie sie das haben wollten. Und der Herr hat gesagt, okay Mose, das ist, was du tust. Du machst dir eine bronzene Schlange. Und die hebst du an einer Stange hoch. Und die Regel gilt von da ab. Jeder, der gebissen ist, also der des Todes, dem Tod verfallen ist, der eigentlich schon die Bescheinigung hat, er wird sterben. Jeder, der gebissen ist und der hoch sieht auf diese bronzene Schlange, ja, also eine Schlange, die dann sich nicht mehr bewegte, ja, die an einer Stange hochgehoben wurde, jeder, der auf diese Schlange sieht, wird leben. Und Jesus sagt, das ist das Prinzip von Glauben. Das ist das Prinzip, was Jesus am Kreuz getan hat. Jesus wird erhöht und das ist der Sieg über die Finsternis. Und wer darauf schaut und nicht auf die Symptome schaut, was für eine Riesenversuchung wäre das? Jemand ist gebissen und er schreit zum Sanitäter. Und er sagt, hey Mann, hier bin ich gebissen, kümmere dich darum, besorg mir das Antiserum und es tut schon weh, es spielt schon an. Und die Helfer von Mose sagen, ja, wir sehen, dass du gebissen bist und hier ist das Hilfsmittel. Schau weg von deiner Wunde, schau weg von dem anschwellenden Bein, schau weg von deinen Schmerzen, schau auf die erhöhte Schlange. Und dann würde ich sagen, Mann, jetzt ist nicht die Zeit für Bildmeditation und andere religiöse Übungen. Ich bin gebissen, ich werde in wenigen Minuten sterben. Du musst was tun. Wir haben schon etwas getan. Nach der Anordnung Gottes, da ist die Schlange, die dich nicht mehr bewegt, die besiegt ist. Schau auf, schau weg von deinen Symptomen. Kümmere dich um die Antwort, nicht um das Problem. Viele unserer Gebete sind problemorientiert. Aber Gott möchte, dass wir lösungsorientiert beten, dass wir auf die Antwort schauen, die er schon errungen hat, die er erworben hat. Und das ist das Kreuz. Jesus erhöht. Und dort ist das Problem, das uns plagt, besiegt. Dort ist das Problem erledigt. Gott hat mit diesem Problem schon gehandelt. Aber menschlicherweise macht das keinen Sinn. Weil wir unsere Vorstellung haben, wie Lösungen auszusehen haben. Wir haben unsere Vorstellung, wie wir Hilfe haben wollen. Und Gott sagt, das ist meine Antwort. Schau weg von deinen Umständen, schau weg von deinen Gefühlen, schau weg von deinen Symptomen, schau weg von dem, was der Doktor sagt, schau weg von dem, was dein Verstand dir sagt. Schau auf den Sieg am Kreuz. Sieh weg von allem anderen. Deswegen Hebräer 12, wegsehen auf Jesus. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Was für eine Botschaft. Und Jesus bezieht das auf das Kreuz. Wenn er erhöht wird, jeder, der an ihn glaubt, jeder, der mehr mit dem rechnet, was er getan hat, als was menschlicherweise jetzt irgendwie normal ist oder zu erwarten wäre, der wird leben, der wird ewiges Leben haben. So Glaube heißt, mit geistlichen Tatsachen zu rechnen, die Gott geschaffen hat, die er uns mitgeteilt hat, die er uns beschrieben hat in seinem Wort, und mit diesen Tatsachen zu rechnen und zwar uns so zu verhalten, als wären die wirklich wahr. Das ist Glaube. Was für eine Botschaft, was für ein Prinzip. Ja? Und der Verstand schlägt Purzelbäume und sagt, das kann doch nicht sein. Man muss sich doch um mein Problem kümmern. Ja, Jesus hat sich um dein Problem gekümmert. Und er hat den Teufel besiegt und er ist erhöht am Kreuz. Und das ist das Zeichen des Sieges. Die Schlange zappelt nicht mehr, die Schlange ist tot. Sie wird im Triumph hochgehalten. Halleluja. Okay, eine weitere wichtige Schriftstelle, die ich als ganz zentral empfinde in dieser ganzen Thematik, sich zur Wehr zu setzen, Jesaja 54, Vers 17. Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die gegen dich geschmiedet ist, wirst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Das ist ein interessantes Wort, was zwei verschiedene Ebenen hat. Erst spricht der Herr zu uns und sagt, das ist, was du tun sollst. Du musst schuldig sprechen. Also das heißt, du musst dich erheben und du musst die Anklage anklagen. Du musst die Verdammnis verdammen. Du musst die Bedrückung bedrücken. Du gehst in die Offensive. Und wie viele Male passiert das gerade am Anfang, wenn man mit diesen Dingen noch nicht vertraut ist? Man bittet Gott, etwas zu tun, wo er gesagt hat, wir sollen es tun. Und dann wundern wir uns, warum es nicht funktioniert. Weil Gott hat die Lösung uns in die Hand gegeben. Das heißt, wir wenden jetzt die Autorität an, die uns gegeben wurde. Wir sprechen schuldig. Ja, das ist die Antwort auf die Anklage. Der Feind redet von, was du alles falsch gemacht hast und wie unwürdig du bist und was alles nicht passt in deinem Leben und so weiter. Und wir sprechen diese Anklage schuldig. Wir sagen, wir sind rein, wir sind gerecht. Aber du Teufel, du wirst enden im Feuersee. Deine Zukunft sieht sehr böse aus. Wir erinnern ihn an den Feuersee. Das ist eine Realität, vor der panische Angst hat. Und wir erinnern ihn an sein Ende. Wir erinnern ihn an das Gericht. So setzen wir uns zur Wehr. Und so nehmen wir unseren Platz ein als Söhne und Töchter Gottes. So, der erste Teil dieses Satzes ist, Gott spricht zu uns. Das sollt ihr tun, das sollst du tun. Aber dann der zweite Teil, dort ändert sich die Perspektive, das steht hier nicht genau da, zu wem Gott das sagt, aber hier spricht er auf einmal über uns. Hier spricht er nicht mehr zu uns, hier spricht er über uns. Ja? Entweder er sagt das den heiligen Engeln, oder er sagt es dem Teufel, aber es ist jetzt etwas, was er sagt über uns. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Und ich persönlich glaube, das ist ein machtvolles Wort der Zurechtweisung an den Teufel und an die Mächte der Finsternis. Er sagt, das ist das Erbteil derer, die ich geadelt habe, meine Kinder zu sein, die von Neuem geboren sind, die mir gehören. Und ich habe sie gerecht gemacht. Und wenn ich sie gerecht gemacht habe, wer bist du, noch irgendetwas gegen die zu unternehmen? Ihre Gerechtigkeit kommt von mir. Was willst du dagegen tun? So empfinde ich diese Passage. Musst du nicht teilen, aber wichtig ist zu sehen, einmal spricht Gott uns an, was wir zu tun haben, und dann spricht er über uns. Ja. Wir sind gerecht gemacht. Halleluja. Halleluja. Gehen wir weiter. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 14. Ich habe euch Väter geschrieben, die ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Im Johannesbrief findest du vier verschiedene Stadien von geistlichem Wachstum. Du hast die Babys, du hast die Kleinkinder, du hast die Jünglinge und du hast die Väter. Das hat nichts mit Altersstufen zu tun. Die Jünglinge ist nicht die Jugendgruppe oder sowas, ja, sondern das sind eben Jünglinge im Geist, ja, die bestimmte Dinge gelernt haben und die eine bestimmte Reifestufe haben. Und die Endstufe natürlich ist, Väter zu sein. Väter und Mütter im Geist. Ja. Aber interessanterweise heißt es schon von den Jünglingen, sie haben den Bösen überwunden. Ja. Das zeigt uns erstens wiederum wieder, wir überwinden. Und es zeigt uns, nach der Schrift ist es normal, das in einem relativ frühen Stadium unseres Glaubenslebens zu erleben, dieses Level. Das ist nicht ein fernes Ziel, das wir mit greisen, grauen, weißen Haaren und zittriger Hand irgendwie so kurz bevor wir uns in den Sarg legen erreichen, sondern das wird erreicht, bevor das eigentliche Leben vor uns liegt und wir in unsere Berufung, in unseren Auftrag, in den Plan Gottes hineinkommen. Der Feind ist besiegt und er kann uns nicht mehr abhalten, in unser Erbe zu kommen. Und wir nehmen das Land, das Gott uns reserviert hat, wir nehmen es ein. Ihr habt den Bösen überwunden. Ja, ich denke, das hat Jesus schon für mich getan. Richtig. Jesus hat für dich etwas getan am Kreuz, wie wir uns später ansehen werden, was niemand vor ihm und niemand nach ihm getan hat und tun konnte. Und das muss auch nicht wiederholt werden. Der Feind ist endgültig besiegt, entwaffnet, zur Schau gestellt. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Ja. Aber wenn wir jetzt den Bösen überwinden sollen, dann bedeutet das, wir nehmen das, was Jesus getan hat, für uns in Anspruch und wir brechen den satanischen Widerstand gegen unsere Berufung und wir kommen mit Macht in das hinein, was Gott für uns hat und niemand und nichts erlauben wir uns davon abzuhalten. Und wir werden sehr rabiat, werden sehr massiv, sehr entschieden. Und ich sage es noch einmal, diese Gesinnung, ja, die auch an einer Stelle genannt wird, mit Gewalt das Reich Gottes an sich reißen. Ja, Das hatte was mit Entschiedenheit zu tun. Das hat nichts mit Lautstärke zu tun. Es ist eine Intensität im Geist, die keinen Widerspruch duldet, die keinen Widerstand akzeptiert, die mit keiner Grenze, die der Feind irgendwie aufrichtet, zufrieden ist, sondern sagt, nein, ich will das Ganze und ich werde nicht ruhen, bis das Ganze mir gehört. Ich bin in der Offensive und ich nehme mein Land ein. Das ist damit gemeint. Es hat nichts mit Aggressivität zu tun, es hat nichts mit Lautstärke zu tun. Manchmal sieht man junge Christen, die versuchen irgendwie den Teufel zu verscheuchen, indem sie ihn mit Schimpfworten belasten oder ihn beschuldigen oder schimpfen oder schreien oder so etwas. Das ist alles Unfug, das ist nicht, was die Bibel lehrt. Und ich sage, Finger weg von sowas. Wir tun das, was die Bibel sagt. Ja. Und dieser Widerstand ist eine innere Gesinnung, die nichts anderes akzeptiert als den totalen Sieg. Die mit nicht weniger zufrieden ist, die niemals Nein aufgeben wird und die niemals sich irgendwie beugen wird und sagt, na gut, wenigstens die Hälfte habe ich geschafft. Mehr war nicht drin. Nein, wir wollen den ganzen Sieg, die ganze Freiheit, das ganze Erbe. Diese Gesinnung, die wächst in uns. Und zwar wie, ihr seid stark. Das Wort Gottes bleibt in euch. Der Lebensstil das mit dem Wort Gottes, so wie die Bibel das beschreibt, das ist etwas, was ein sehr großer Teil, wahrscheinlich der allergrößte Teil der Gläubigen nicht wirklich praktiziert. Ja, viele haben ihre Andacht und sie lesen ein bisschen in der Bibel, aber das Wort Gottes redet von etwas anderes. Es redet davon, dass das Wort Wohnung nimmt in uns, dass wir es wohnen lassen in uns, dass es die prägende Kraft wird, die unsere Gedanken, unsere Fantasie und unsere Worte prägt und in Beschlag nimmt und unser Inneres füllt und Glaube und Gewissheit entstehen lässt in uns. Durch das Wort, das in uns bleibt. Die Betonung ist bleiben, bleiben. Und das wird nicht erreicht durch ein bisschen Bibel lesen, sondern da braucht es etwas ganz, ganz anderes. Und ich werde jetzt nicht eine ganze Einheit machen über Leben mit dem Wort, aber ich empfehle euch dringend, wenn ihr nichts vom Büchertisch nehmt, aber dann nehmt dieses eine Booklet über das Wort Gottes. Das Wort Gottes, die Rolle der Heiligen Schrift im Leben des Gläubigen. Da wird erklärt, was ist das Wort und wie funktioniert das Wort und wie leben wir mit dem Wort? Und ich garantiere dir, wenn du noch nie diesen Lebensstil dir angeeignet hast und du machst jetzt deine Hausaufgaben auf der Grundlage dieser Aussagen, die in diesem Büchlein beschrieben sind, und du praktizierst das regelmäßig die nächsten 3 Monate. Du wirst Veränderungen in deinem Glaubensleben feststellen, in deiner Beziehung zum Herrn, in deiner Autorität, in deiner Gewissheit, im Verständnis, wer du bist und worum es geht. Und es werden sich dramatische Veränderungen ergeben. Und Gott wird anfangen, dich freizusetzen von Dingen, von denen du weißt, dass die da sind, aber über Jahrzehnte, wenn du schon Jahrzehnte gläubig bist, niemals Sieg gehabt hast. Der Sieg kommt durch das Wort, das in dir bleibt. Nicht durch das Wort, das du jeden Sonntag hörst, das dir gepredigt wird. Nicht durch das Wort, das du in den Losungen irgendwie schnell nachschlägst oder in deiner Bibellese irgendwie dir anschaust, sondern durch das Wort, das in dir bleibt. Ich habe dein Wort in meinem Herzen verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Wir haben so viel Gebundenheit im Volke Gottes, weil so wenig Wort in den Menschen ist. Und Jesus sagt, wenn ihr bleibt an meiner Rede, an meinem Wort, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was für eine fantastische Verheißung, die gebunden ist an eine Bedingung. Und was ist die Bedingung? Ein Lebensstil des Jüngers. Ein Lebensstil im Wort. Ein Lebensstil in der Hingabe an das Wort, wo wir mit dem Wort so umgehen, wie Gott es geboten hat. Wir sinnen nach, wir verbringen Zeit, wir bringen das Wort Gottes in die Gegenwart Gottes. Wir ergreifen es, wir erwählen es, wir verpflichten uns, wir geben uns hin, wir erklären, das ist die Wahrheit, das ist die Realität, so ist mein Leben wirklich und so ist Gott wirklich. Und es braucht eine Weile, um aus allen möglichen religiösen Traditionen und Prägungen herauszukommen und falschen Vorstellungen über Gott, über uns, auch sogar über den Teufel. Ja, es gibt religiöse Ideen, die klingen christlich, aber wenn das Wort in dich hineinkommt, du erkennst, du bist belogen worden. Mit besten Absichten. Niemand hat das mit Bewusstheit wahrscheinlich getan, aber doch unterm Strich. Ja. Und viele, viele Gläubige verhalten sich so, als gäbe es einen mächtigen Teufel und einen kleinen, schwachen Jesus, der nichts kann. Weil sie über Jahrzehnte die Niederlagen erlebt haben und sie eingesteckt haben und gesehen haben, dass ihre Gebete nicht funktionieren und sie alle möglichen Dinge vom Feind erlitten haben. Ja, und ihr Glaube an diesen mächtigen Teufel wird immer größer und Gott ist irgendwo, aber nicht bei mir und er ist weit weg und er hört meine Gebete nicht und er kommt mir nicht zu Hilfe und ich bin da ganz alleine und hilflos. Diese Perspektive entwickelt man, wenn man nicht das Wort in sich hat. So, wir könnten den Rest des Seminars können wir benutzen, nur über das Wort zu reden. Und ich liebe das, über das Wort Gottes zu reden. Und das habe ich an anderen Stellen viele Male getan in der Serie über Jüngerschaft und an anderen Stellen. Und wir kommen auch nochmal zu diesem Punkt zurück. Aber hier meine Betonung ist, ihr überwindet den Bösen. Ihr tut das. Und zwar jeder für sich alleine. Die Ehefrau nicht für den Ehemann mit. Leider funktioniert es nicht. Manche Männer wünschen sich das. Ja? Wenn sie schon nicht Mose haben. Frau, geh du und bete du und löse du diese Sache. Ja? Aber jeder muss es für sich selber tun. Und das, diese siegreiche Gesinnung, diese glaubensvolle Perspektive, diese permanente Ermutigung, kommt leider nicht durch Handauflegung zustande. Leider nicht. Sondern die kommt zustande, der Geist Gottes lässt das wachsen und baut das auf in uns, indem wir uns hingeben und unsere Hausaufgaben tun. Auf diese Art und Weise kommt es zustande. 1. Korinther, Kapitel 15. Eine interessante Passage, wo Paulus bildhaft redet. Er sagt, nach Menschenweise rede ich jetzt. Ja? 1. Korinther 15, 32. Wenn ich nach Menschenweise zu reden mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus. Wenn du die Apostelgeschichte kennst und weißt, was die Bibel sagt, Apostelgeschichte 18 und 19, über den Dienst von Paulus in Ephesus, da findest du nichts von wilden Tieren. Das war eine zivilisierte Stadt, da liefen nicht wilde Löwen irgendwie durch die Gassen oder so etwas. Er redet nach Menschenweise, er redet in bildhafter Weise. Er hat dort einen geistlichen Kampf gekämpft und der war so wie ein Kampf gegen wilde Tiere. Geister in der Himmelswelt. Und er hat gewonnen. Und was ist passiert? Eine gewaltige Erweckung. Eine Bewegung des Geistes wurde freigesetzt. Warum? Weil diese Geister, die Menschen unter Kontrolle hatten, ja, und das war dieser Geist Diana oder die Artemis, eine Göttin mit uralter Tradition, kannst du Wikipedia nachlesen, Artemis und Diana, was das für ein mächtiger Kult war. Und das war eine Göttin, das war ein Geist und er hat die ganze Region beherrscht. Und dann kommt das Evangelium und dieser Geist, der dort über lange Zeit herrscht, wurde durch Gebet gebrochen. Nicht ohne Widerstand, ja, weil, wie an manchen anderen Stellen auch, Menschen mit Götzendienst Geld verdienen. Und das, was mit Habsucht zu tun hat. Auf einmal ging es an ihr Geld und auf einmal merken sie, diese Quelle versiegt, genauso wie die Herren mit der Magd, mit dem Wahrsagegeist, die ausgetrieben wurde. Ja? Auf einmal war die Quelle ihres Reichtums versiegt. Ja? Und deswegen gab es dann diesen Widerstand. Ja? Und Paulus vergleicht diesen Kampf mit einem Kampf gegen wilde Tiere. Worauf ich hier hinaus will wiederum, Paulus hat gegen diese Tiere, gegen diese boshaften Wesen in der Himmelswelt gekämpft. Er hat nicht gesagt, Gott, du siehst, was hier in Ephesus los ist, bitte kümmere dich darum und tu doch jetzt was und handel doch. Sondern er wusste, die Autorität, die Jesus ihm gegeben hat, die muss er jetzt anwenden. Psalm 44, Vers 5. Durch dich werden wir niederstoßen, unsere Bedränger. Durch deinen Namen werden wir zertreten, die gegen uns aufstehen. Wieder die Betonung, wir stoßen nieder, wir zertreten. Und es ist so, indem wir es tun, indem wir unseren Teil tun, ist Gott und der ganze Himmel dahinter und er tut seinen Teil. Wie damals Israel, ja, zog dem Feind entgegen, die Übermacht des Feindes kam ihnen entgegen und Gott sagt, ihr geht ihnen jetzt entgegen und die Sänger vorneweg, die ohne Waffen, die gingen in der ersten Schlachtreihe und die sollten dem Feind entgegentreten. Wer möchte da zum Lobpreisteam gehören? Da hätten vielleicht viele gesagt, gerade habe ich jetzt irgendwie dringende Dinge zu tun und muss Urlaub beantragen von meinem Lobpreisdienst, aber ich lasse gerne den Vortritt meinem Bruder. Ja, so diese Gesinnung, Herr, hier bin ich, aber sende meinen Bruder. Ja. Die erste Reihe, die ging dem Feind entgegen und was war ihre Waffe? Lobpreis, Lobpreis. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Das haben sie proklamiert, während sie kilometerlang dem Feind entgegenmarschierten. Und Gott hat gesagt, das ist, was ihr tut. Und wenn ihr das tut, dann mache ich einen Hinterhalt und ich komme und ich zerschlage den Feind. So, sie haben etwas getan, aber sie haben nicht das Entscheidende getan, um den Feind zu besiegen, sondern Gott hat das Entscheidende getan. Aber die Reihenfolge ist sie vorneweg und Gott sagt, wenn ihr das tut, dann stehe ich dahinter und ich beglaubige euren Glaubensmut und ich vollführe, was ihr erklärt habt. Ja. Und so ist es auch hier. Ja. Paulus sagt irgendwo im Römer, ich glaube ziemlich am Ende, der Gott des Friedens wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. So, Gott zertritt den Feind, aber unter unsere Füße. Und wenn unsere Füße nicht treten, dann wird Gott auch nicht treten. Wir gehen voran, wir übernehmen die Initiative nach dem, was auf Golgatha passiert ist. Wir warten nicht auf Gott. Viele Leute denken, ja, wann wird Gott endlich kommen? Seit Jahrzehnten hören wir, die große Erweckung soll kommen. Wann wird sie endlich kommen? Wann wird Gott aufstehen und endlich mal tun, was er versprochen hat? Das ist eine völlig falsche Perspektive. Eine geniale Definition von Erweckung ist von Charles Finney und ich glaube, dass in der modernen Kirchengeschichte kaum einer mehr Kompetenz hat und Erfahrung hat, über Erweckung zu sprechen. Der hat in solcher Vollmacht gepredigt mit Gebetsunterstützung, dass manchmal pro Woche Zigtausende zum Glauben gekommen sind. Mit so einer Kraft, mit solch einem scharfen Schwert ist er vorangegangen und Menschen wurden überführt vom Heiligen Geist von ihrer Sünde. Vollständig anders als damals. Heute die armen Evangelisten, die betteln, komm doch zu Jesus, ach bitte, nimm doch Jesus an. Finney hat ganz anders gepredigt. Er hat die Heiligkeit Gottes gepredigt, die Gerechtigkeit Gottes. Und dadurch hat der Heilige Geist das Wort genommen und Menschen überzeugt und überführt, dass sie der Hölle anheimfallen, der Hölle anheimfallen werden, dass sie keine Chance haben auf Errettung in sich selber. Völlig überführt von, wenn Gott mich jetzt in die Hölle wirft, er ist total gerecht. Sie erkannten ihre Schuld vor Gott. Es wird berichtet bei Finney, während er gepredigt hat, kamen Leute aus den Stühlen, gingen nach vorne während der Predigt und fielen nieder und haben gesagt, ich will mich bekehren, ich will Jesus annehmen als meinen Retter. Wenn das heute passieren würde, die Prediger, wir werden überglücklich sein. Aber es passiert noch nicht. Ja. Aber bei Finney, Leute kommen nach vorne und er hat solche Klarheit im Geist und er sagt, du bist noch lange nicht so weit, setz dich nach hinten und hör weiter zu. Kannst du dir das vorstellen? Wir würden den Gottes unterbrechen, sofort einen Altarruf machen und irgendwie mit dem beten und alles irgendwie schön dingfest machen und herzlichen Glückwunsch in der Familie. Unsere Bekehrungen sind so oberflächlich. Leute müssen nur eine Hand heben, müssen eine Karte ausfüllen und dann sind sie angeblich Kind Gottes. Und sind nie durchgebrochen zu lebendigen Glauben, sind nie von Gott geboren worden, weil sie niemals Buße getan haben. Und die pfingstlich-charismatischen Gemeinden sind voll von solchen Menschen. Und das ist, warum bin ich aus dem Knick kommen, wie das die Norddeutschen sagen würden. Warum bin ich in die Hufe kommen? Warum bin ich vorwärts kommen? Warum wir auf der Stelle treten? Weil wir versuchen, in die Offensive zu gehen mit einer fußkranken, lahmen Armee, die überhaupt nicht ausgerüstet ist, die überhaupt nicht weiß, worum es geht und was der Feind tun will. So, durch dich werden wir niederstoßen, unsere Bedränger. Was für ein starker Vers. Wir zertreten. Jesus sagt, ich habe euch Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione. Die Vollmacht ist zu treten. Wenn du nicht trittst, dann wird diese Vollmacht nie wirksam werden. Du musst treten. Du musst dich empören, du musst aufstehen. Du musst sagen, genug mit der Bedrängnis, genug mit dem Widerstand, genug mit der Bedrückung, genug mit all diesem Zeug, was wir da um uns herum an atmosphärischen Widerständen erleben. Wenn man so ein Seminar macht über dieses Thema, da passiert einiges in der unsichtbaren Welt in den Tagen und Wochen davor. Weil der Feind kein Interesse hat, dass diese Dinge publik gemacht werden. Und viele haben schon längst aufgegeben, darüber zu sprechen und haben gesagt, das Thema ist mir zu heikel und überhaupt irgendwie, das verstehen unsere Leute noch nicht und die sind noch nicht so weit und das ist auch nicht populär. Und stell dir vor, da säße jetzt noch ein Reporter von einer Bildzeitung und ich rede hier vom Teufel und dem Teufel widerstehen und Mächte binden. Ja, was soll denn der denken, lieber Himmel? Da kommen wir ja in Teufels Küche. Das ist die Denkweise von vielen. Und damit beweisen sie, sie wollen ihren Job tun und einfach nur harmlos die Leute unterhalten. Aber sie wollen nicht wirklich gefährlich sein. Und sie wollen nicht, dass die anderen gefährlich werden für die Mächte der Finsternis. Alles schön beisammenhalten, alles schön ruhig halten. Bloß keinen Aufstand. Aber Beter, die erkennen, was das Wort gesagt, die stehen auf und die sagen, Mann, wie lange habe ich mich berauben lassen? Wie lange habe ich mich belügen lassen? Wie lange habe ich eine falsche Idee gehabt? Gott muss doch irgendwann kommen, irgendwann muss er dich doch erbarmen, aber er erbarmt sich nicht, ich verstehe nicht, was da oben los ist. Und wir haben eine völlig falsche Perspektive. Wir denken, wir sind die Guten und der Himmel, das sind die Bösen. Weil die kommen uns nicht zu Hilfe, die stehen nicht auf und es passiert einfach nichts. Und wir haben keinen Durchbruch. Es ist genau andersrum, ihr Lieben. Gott ist gerecht. Und er hat alles getan, damit wir in Freiheit leben können von Sündenketten, von Verdammnis, von Bedrückung, von chronischer Entmutigung. Er hat alles getan. Er kann nichts mehr tun. Was sagt die Schrift? Jesus sitzt auf dem Thron. Und was macht er da? Er wartet. Ja, siehst du, das ist mein Problem. Er müsste kommen, er müsste endlich etwas tun. Aber Jesus sitzt und wartet. Auf was wartet er? Er wartet, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Ja, wer soll denn das tun, wenn es Jesus nicht selber macht? Wir tun es. Wir bringen ihm unsere Feinde, die seine Feinde sind. Und wir legen sie ihm als Schemel für seine Füße. Und er kann da seine Füße drauf tun. Was für ein Bild. Er wartet, dass wir es tun. Und wir verschwenden unsere Zeit mit Warten, dass er es tut. Er wird nicht tun, was er versprochen hat, dass wir es tun sollen. Nur weil wir ignorant sind und das Wort Gottes nicht beachten. Er wird nicht seine Ordnung übergehen, sondern er handelt nach seiner Ordnung. Es ist vollbracht, was es gekostet hat und was nötig war am Kreuz zu tun, hat Jesus getan, wie wir uns heute Abend anschauen werden. Und wir müssen es anwenden. Im Psalm 149, dort wird davon gesprochen, dass wir die Edlen mit eisernen Ketten binden. Und solche Ehre haben alle seine Heiligen. Wir sind die Heiligen und wir haben die Ehre. Ja, warum macht Gott das? Das ist die ultimative Demütigung des Feindes. Wir waren ja unter der Macht des Feindes. Jetzt sind wir nicht nur errettet und Gott hat gesagt, okay, ihr wart unter der Macht des Feindes, ich habe euch da rausgeholt, jetzt bleibt schön bei mir und versucht nie wieder was mit dem Feind irgendwie zu machen, bleibt hübsch bei mir und es passiert nichts. Nein, er schickt uns zurück in der Offensive. Mit Macht, mit Autorität. Und die ehemaligen Opfer, die ehemals Unterdrückten, gehen jetzt und unterdrücken den Unterdrücker. Das ist die ultimative Demütigung des Feindes. Nicht Gott tut es, er überlässt diesen Teil des Gerichtes uns. Wir vollziehen das schon aufgeschriebene Gericht. Wir vollziehen das Gericht, sagt Psalm 149. Und das hat alles etwas mit Lobpreis zu tun. Und es ist interessant, diesen Psalm zu studieren und zu sehen, diesen Kontrast zwischen Lobpreis und sich freuen und all die wunderbaren Dinge und auf einmal ein scharfes Schwert in ihrem Mund. Ja. Und Gott richtet den Feind im Lobpreis, wie es ein sehr schönes Lied so praktisch ausdrückt. Ja. Das Gericht über den Feind wird vollzogen von den Heiligen, die Jesus erheben, die Jesus groß machen, die erklären, wer er ist. Viele Male findest du diesen Ausdruck in den Psalmen, wir sollen seinen Namen erhöhen. Nun, wenn du alles studierst zum Namen Jesu, dann stellst du fest, dieser Name ist der höchste Name. Es ist kein anderer Name höher. So wenn der Name Jesu der höchste Name ist, dann für was, bitteschön, sollen wir diesen Namen, der schon der höchste ist, noch mehr erhöhen? Für was? Das ist eine gute Frage. Und hier ist etwas Wichtiges. Es ist ein Unterschied zwischen dem allgemein anerkannten Sieg Jesu am Kreuz und seiner Herrschaft und seiner Erhabenheit und seiner lokal manifestierten Gegenwart und Macht. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und die Bibel beschreibt das in vielfältiger Weise, dass Gott sich örtlich zeigen kann in seiner Macht und seine Gegenwart erscheint und in seiner Gegenwart ist der Feind besiegt und wird der Feind gedemütigt. Und wenn wir jetzt den Namen Jesu erheben und wir tun das im Glauben an diese Zusammenhänge, wir glauben, dass der Gott, dem wir dienen, der Gott ist, der das Wort seiner Knechte erfüllt, dann wird diese Erhabenheit Jesu, dieser Sieg Jesu, da wo wir sind, manifestiert. Das ist, was die Schrift sagt. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. So, das heißt, es hängt von uns ab, inwieweit die Macht und die Herrschaft und die Größe und die Überlegenheit und die Klarheit Gottes sich zeigt. Das hat etwas mit dem zu tun, was wir tun. Deswegen habe ich heute Morgen oder wann gesagt, dass es so wichtig ist, dass wir Gott anbeten im Gehorsam, im Glauben. Das heißt, wir glauben, dass wenn wir anbeten nach der Bibel, wenn wir Gott erheben, es geschieht das, wovon die Bibel redet. Ohne Glauben funktioniert das alles nicht. Und Lobpreis beginnt eine völlig andere Dimension anzunehmen und kriegt eine ganz andere Schlagkraft von dem Moment an, wo wir glauben, was die Schrift sagt. Nämlich, dass Lobpreis nicht nur Gott berührt und dass Lobpreis nicht nur etwas ist für ihn, sondern wie wir das durch die Psalmen sehen können. Ich nehme jetzt nicht die Zeit, all die Zitate zu bringen, vielleicht nur eins. Lobpreis wird wahrgenommen von den Mächten der Finsternis. Und das Wesen des Teufels ist Stolz. Und Stolz ist eine Verleugnung der Wahrheit. Und das Schlimmste, was einem Stolzen passieren kann, ist mit Wahrheit konfrontiert zu werden. Weil das ihn wieder erdet und weil das ihn wieder in die Realität zurückbringt. Stolz ist ein Leben in einer Fantasiewelt, in einer Welt, die es gar nicht gibt, ausgedacht. So, wenn wir jetzt, wie die Bibel das sagt, ihn erheben über alle Götter, dann ist das eine Proklamation des Sieges und der Überlegenheit Jesu über den Mächten der Finsternis, die Gott sie spüren lässt. Während wir ihn erheben, spürt der Feind, wer und wo Gott ist und wo er ist und was mit ihm noch ist und welche Chancen und Möglichkeiten er hat. So, das ist gemeint mit, wir vollziehen Gericht. Wir unterwerfen ihn den Füßen Jesu. Wir bringen ihn dazu, die Wahrheit anzuerkennen. Jesus ist der Herr und alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir bringen den Feind in die Wahrheit. Und das bricht ihm das Genick. Das lähmt seine Widerstandskraft. David sagt, ich will dir spielen vor den Göttern. Was für eine Aussage. Was für eine total andere Sichtweise von Lobpreis als das harmlose Geplänkel in vielen Gemeinden für 12 Minuten. Wo kein Mensch glaubt, dass es diese Mächte gibt, wo kein Mensch glaubt, dass die das erreicht, wo kein Mensch glaubt, dass das eine Wirkung auf sich hat. Wir singen einfach nur für 12 Minuten, um die Portemonnaies aufzumachen. Oder vielleicht im günstigsten Fall, um die Herzen zu öffnen für die Botschaft. Aber Gottesdienst heißt Gottesdienst, wenn man da Gott dient. Und wie dienen wir Gott? Indem wir ihm im Lobpreis einen Thron bauen. Er hat einen Thron im Himmel, aber er will hier regieren. Und seine Macht und Größe und Überlegenheit soll sich hier manifestieren. Nicht irgendwo anders. Hier. Hier sind Ketten. Hier sind Lügen. Hier sind Bindungen. Hier sind Werke der Finsternis. Und hier will Gott eingreifen und sich erweisen als der Befreier. Das ist unser Dienst. Das ist unsere Aufgabe. Und nicht nur finden wir solche indirekten Formulierungen, ich will dir spielen vor den Göttern oder du bist erhoben über alle Götter. Sogar mindestens einmal finden wir so etwas Markantes wie, fallt vor ihm nieder alle Götter. Was ist das? An wen ist das gerichtet? Ist das Lobpreis für Gott? Das ist ein Wort an die Götter. So willst du damit sagen, die Anbeter, die kommunizieren mit Geistern? Allerdings. Und als ich anfing, diese Dinge zu lehren vor über 20 Jahren, dann fing das Gerücht an, der Henkel, der redet mit dem Teufel. Natürlich rede ich mit dem Teufel, du etwa nicht? Dann wird es höchste Zeit, dass du anfängst, mit dem Teufel zu reden. Hat Jesus mit dem Teufel geredet? Aber ja. Haben die Heiligen dem Teufel widerstanden? Aber ja. Ja. So, das ist nichts Ehrenrühriges und Schlimmes, mit dem Teufel zu reden. Die Frage ist, was sagst du ihm? Und du sagst ihm, er ist besiegt. Du sagst ihm, er hat keine Macht mehr über dich. Du sagst ihm, du bist Kind Gottes und Gott wohnt in dir. Und der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Und er muss sich vom Acker machen. Und du akzeptierst seine Beeinträchtigungen und Beraubungen und Grenzen, die er gesetzt hat, nicht mehr. Das sagst du ihm. Und nicht in Bitte, Bitte, und es wäre doch schön, wenn du jetzt mal ein paar Schritte zurückgehen würdest, sondern du musst dir vorstellen, diese bösen Geister, die sind wie Hunde. Und du musst entschieden sein. Ich weiß nicht, ob du mal so in südeuropäischen Ländern, na, jetzt ist es nicht mehr so, weil sie die Hunde alle weggefangen haben, wegen der Touristen. Ja, aber vor 20 Jahren war das noch so, Spanien war voll mit wilden Hunden, heute noch in Rumänien. Die streunenden Hunde, die in irgendwelchen Ruinen wohnen, die gar keinen Herrn haben, die für sich alleine in irgendwelchen Rudeln da wohnen. Die sind sowas von lästig. Und die wirst du nur los, wenn du entschieden bist. Du sagst, ach Hündchen, bitte tu mir nichts. Ich tu dir auch nichts. Ja, sondern du trittst auf und sagst, gehst du jetzt weg. Du bist entschieden. Du musst klar machen, du hast das Sagen und du bestimmst. Wenn du das einem Hund nicht klar machst, hast du verloren. So sind die. So ist das. So, unsere Autorität liegt nicht im Schreien, sondern in der Gewissheit, dass wir ein Recht haben, uns zur Wehr zu setzen und dass diese Mächte Jesus gehorchen müssen und Jesus ist in uns. Der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Und hier findest du diesen Befehl, die Götter sollen niederfallen vor Gott. Und Menschen haben die Autorität und das Vorrecht, den Göttern, denen sie einmal untertan waren, von denen sie unterdrückt und ausgelaugt und ausgesaugt wurden, diesen Göttern jetzt Befehle zu erteilen. Das ist ein Befehl. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Nicht ein paar, alle. Jedes Knie muss sich beugen, sagt das Wort Gottes. Jede Zunge muss bekennen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. In allen drei Bereichen ist die Herrschaft Jesu anerkannt und unumstritten. Aber sie muss jetzt angewandt werden. Und deswegen wird eine Gemeinde, die in diese Dinge hineingeht, ganz andere Dimensionen der Gegenwart Gottes und des Wirkens Gottes erleben, als eine Gemeinde, die einfach nur in traditionell charismatischer Art und Weise irgendwie ein paar nette Liedchen trällert irgendwie. So als Vorprogramm für das Zentrum. Das Zentrum eines Gottesdienstes ist die Gegenwart Gottes. Das ist das Zentrum. Um das geht es. Wenn Gott nicht auftaucht, wenn Gott nicht kommt, wenn Gott nicht sich zeigt, wenn Gott nicht die Herzen berührt, ist alles umsonst. Und es war nicht ein Gottesdienst nach der Ordnung Gottes. Ich warte mal noch ein paar Sekunden. Okay, gut. Halleluja. Halleluja. Jakobus 4, Vers 7, widersteht dem Teufel. Ihr müsst etwas tun, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wiederum dieselbe Idee. Wir bitten nicht, oh Gott, du siehst den Teufel und bitte kümmere dich um ihn und sorg doch dafür, dass er weggeht. Wir widerstehen ihm. Wie tun wir das? Nehmen wir den Teufel anschreien, geh doch endlich weg. Nein, tun es wie Jesus. Als Jesus seine Herrlichkeit, die er von Ewigkeit an genossen hat im Himmel, verlassen hat und Mensch wurde und er hier auf die Erde kam und offenbar wurde, wer er war und warum er angetreten war, wurde er in die Wüste geführt, zur Konfrontation. Und dort kam der Feind und hat dort unter wesentlich härteren Bedingungen wiederholt, was er erfolgreich praktiziert hat im Garten, die Versuchung. Aber Jesus als der zweite Adam hat widerstanden und hat diesen Angeboten nicht stattgegeben. Er ist nicht darauf eingegangen. Und wie hat er Widerstand geleistet? Ich bin der Sohn Gottes, du bist der Teufel, du bist mir untertan, du hast mir gar nichts zu sagen, geh du weg. Nein, was hat Jesus getan? Er hat den Teufel besiegt mit der einen Waffe, die uns jetzt zur Verfügung steht. Das Wort Gottes aus unserem Munde. Und er sagte, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Jesus hat sich berufen auf die Schrift, weil er wusste, die Schrift ist, was Gott gegeben hat. Habt ihr nicht gelesen, was Gott gesagt hat? So die Schrift ist, wir lesen, was Gott gesagt hat. Es ist das Wort Gottes. Wie recht hat Jesus damals mit den Juden und auch heute, wenn er sagt, ihr irrt, weil er die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr irrt, weil er die Schrift nicht kennt. Alles beginnt mit den Schriften. Und alles beginnt damit, dass wir die Schriften anerkennen als das, was sie wirklich sind. Inspiriert, ausgehaucht vom Geist Gottes. Nicht menschliche Ideen irgendwie schön zu Papier gebracht. Es ist das lebendige Wort Gottes, da ist die Autorität Gottes dahinter. Und Jesus hat das Wort genommen und ist mit dem Wort dem Feind entgegengekommen und hat erklärt die Wahrheit, hat erklärt, was Gott sagt. Und du siehst auch hier, wie listig und religiös der Teufel ist. Der Teufel kommt mit dem Wort Gottes. Der Teufel kommt mit dem Wort Gottes, aber er verdreht es. Und wir kommen im Heiligen Geist und wir erklären das Wort so, wie es ist. Als ich am Ende meiner elenden Hippie-Karriere völlig zerbrochen war und Jesus mir erschienen ist und ich mich bekehren wollte, da kam der Teufel mit dem Wort Gottes und er sagte mir, Errettung geschieht aus Glauben. Das hat der Teufel mir gesagt, stell dir das mal vor. Und Glauben heißt Gott zu vertrauen. So, wenn du jetzt errettet werden willst, du musst beweisen, dass du Gott vertraust. So, du gehst jetzt runter zum Fluss, das war mitten im November. Zieh dich aus und dann kommen die Lastkähne und dann schwimmst du in den Fluss und du tauchst unter der Schiffsschraube her. Und wenn du Gott vertraust, dann wird er dich bewahren und dann wirst du gerettet werden. Und ich kannte die Stimme des Teufels nicht, konnte das nicht unterscheiden von Gott. Und ich dachte, das ist Gott, weil das so religiös anfing. Man wird errettet durch Glauben. Du musst deinen Glauben zeigen. Du musst dir zeigen, dass du Gott vertraust. Und nachdem diese Nummer nicht funktioniert hat, hat er gesagt, okay, dann geh rüber. Ich arbeitete damals in einem Krankenhaus. Geh rüber und hol dir haufenweise Schlaftabletten und misch dir einen ordentlichen Cocktail zurecht und dann trink den. Und wenn du im letzten Moment des Wachseins Gott vertraust, dann wirst du errettet werden. Du musst nur vertrauen und du wirst gerettet. Und ich habe geschrien zu Gott. Ich habe gesagt, Gott, das kann nicht sein. Ich kann das nicht garantieren. Und da war der Teufel schleimig, eklig, religiös. Und da war Jesus ganz still und sanft und hat gesagt, glaub kein Wort. Das ist nicht meine Stimme. Vertrau mir. Und so hatte ich an meinem Bett, wo ich da wie gelähmt über Stunden lag, auf der einen Seite der Jesus und auf der anderen Seite Teufel. Und beide rangen um meine Seele. Und der Teufel kam mit religiösen Lügen, mit dem verdrehten Wort Gottes. Und Jesus hat zu mir gesprochen, ein ganz ruhiger, bestimmter, unaufgeregter, aber sehr starken Stimme. Stark im Sinne von voller Zuversicht, voller Kraft, voller Licht, voller Wärme. Und ich habe gesagt, Jesus, ich will dich, ich will errettet werden. Und was muss ich tun, um errettet zu werden? Und Jesus hat gesagt, fahr zu diesen Leuten, das waren meine früheren Kumpels aus der Drogenszene, die sich schon bekehrt hatten, die da in einer Hippie-Kommune wohnten, aber jetzt Hippie-Kommune unter dem Kreuz. Immer noch Jeans, immer noch lange Haare, aber sie gehörten Jesus und sie dienten jetzt Jesus. Und der Herr sagt, geh dahin zu ihnen. Und ich sage, Herr, du weißt, wie ich hier bedrängt werde seit Stunden vom Teufel. Und warum soll ich da hinfahren? Du kannst mir hier jetzt sagen, rede zu mir, sag du mir, ich höre ja deine Stimme, sag du mir, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und Jesus hat immer wieder nur gesagt, fahr zu diesen Leuten. Und ich sage, Herr, ich verstehe nicht. Sag mir jetzt und ich mach's jetzt. Fahr zu diesen Leuten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre. Und als ich mir vorgestellt habe, ich fahre jetzt auf meinem klapprigen Motorroller. Der Teufel war da, ich bring dich um. Du wirst da nie heil ankommen, ich bring dich um. Und es brauchte lange Zeit, um Kraft zu gewinnen, um aufzustehen von meinem Bett an, dass ich irgendwie seltsamerweise gefesselt war seit Stunden. Und ich schwang mich auf mein Motorrad und ich fuhr Motorrad. Und seit dem Tag weiß ich, dass der Teufel Motorroller fahren kann. Der fuhr mit, vielleicht nicht der Teufel persönlich, solche Ehre nicht, aber ein Geist. Und er wollte mich zwingen, in den Gegenverkehr zu rasen. Und es war physische Kraft notwendig, mit der einen Hand den Lenker zu ziehen, mit der anderen Seite den Lenker zu drücken, um gerade zu fahren, um nicht in entgegenkommende Autos zu fahren. Und ich habe die ganze Zeit nur zu Gott geschrien, Gott, das ist nicht fair. Wenn das hier schief geht, du bist schuld. Ich habe versucht zu machen. Das war vielleicht nicht die fromme Art zu beten. Ich hatte ja nie gelernt zu beten. Aber hier ging es um mein Leben. Und ich habe gesagt, Gott, du hast gesagt, ich soll da hinfahren. Wenn jetzt was passiert, du bist schuld. So habe ich mit Gott geredet. Und Gott hat mich bewahrt und ich kam an. Und als ich ankam, habe ich zu den Leuten, mit denen ich vorher diskutiert habe, die ich unter den Teppich geredet habe als Philosoph, habe ich gesagt, bitte, wie gibt man sein Leben Jesus? Jesus hat gesagt, ich soll hierher kommen und ihr sagt mir, wie man sein Leben Jesus gibt. Die konnten das gar nicht glauben. Die konnten es nicht, die sagten, ich nehme die auf den Arm. Und dann haben sie mir erklärt, wie man sein Leben Jesus gibt. Und ich dachte, was? Das ist alles. Ich muss einfach nur sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Ich übergebe dir alles, meinen ganzen Pleiteladen. Komm du und übernimm du und sei du jetzt Gott und Herr und Retter. Ich dachte, was, das ist alles? Das hätte ich ja zu Hause tun können. Dann muss ich ja nicht diese Tortur auf mich nehmen mit diesem Motorroller. Und dann haben sie gesagt, okay, dann mach's jetzt. Und dann wollte ich sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und ich konnte diesen Namen nicht sprechen. Mein Mund war wie zugenäht. Ich sagte, komm in mein Leben. Und ich sagte, Leute, ich kann nicht sprechen. Ja, wie? Du kannst nicht sprechen, du sprichst doch. Ja, aber diesen Namen kann ich nicht aussprechen. Und Dank sei Gott für diese Hippies im Heiligen Geist. Die haben nicht gesagt, okay, wir suchen einen Doktor, wir überweisen dich in die psychiatrische Klinik. Die haben verstanden, was mit mir los ist. Die haben mir nicht erklärt, was mit mir los ist, aber die haben verstanden und die haben gewusst, was sie zu tun haben. Und sie fingen an, in neuen Sprachen zu beten. Und sie gingen um mich herum, setzten sich auf den Stuhl und sie gingen um mich herum, im Kreis, wie Indianer um ihre Kriegsbeute. Ja? Da saß das Opfer auf dem Stuhl und sie gingen und sprachen in diese komische Sprache. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Menschen im Geist beten hören. Ich habe keinen christlichen Hintergrund, ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Ich hatte keine Ahnung. Aber ich habe etwas erlebt, wenn sie im Geist gebetet haben, das fühlte sich genauso an wie Jesus, der an meinem Bett stand. Diese Wärme, diese Liebe, diese sanfte Macht, dieses Licht, das davon ausging. Und ich habe sie ermutigt, ich habe gesagt, Leute, ich weiß nicht, was ihr da tut, sprecht ihr alle Hebräisch oder was, aber es ist gut, macht weiter. Und sie gingen im Kreis um mich herum und beteten in neuen Sprachen. Und an einem bestimmten Punkt hat es Peng gemacht. Und etwas Schwarzes, Ekliges ist wie eine Rakete aus mir herausgeschossen. Und in dem Moment bin ich vom Stuhl gefallen. Ich lag auf dem Boden und habe gesagt, Jesus, hier ist mein Leben. Und ich wurde von Neuem geboren. Und ich wusste, ich bin Kind Gottes. Ich wusste, ich bin für immer angekommen. Gott ist mein Vater. Ich werde für immer für diesen Jesus leben. Dieses Leben in Dreck, in der Unreinheit, in der Rebellion, in der Lüge. Dieses schreckliche Leben ist für immer vorbei. Das ist passiert. In der Nacht vom 23. zum 24. November 1974. Es war ein Samstag. Samstag auf Sonntag. Der 24. November 1974 war ein Sonntag. Wusstest du das? Aber ich weiß das. Und da bin ich Kind Gottes geworden. Und ich habe die Realität von Himmel und Hölle erlebt in dem Prozess meiner Bekehrung. Wenn Drogen etwas Gutes bewirken, dann das, dass Leute, die in Drogen waren, die wissen, dass der Teufel real ist. Dass das kein Mythos ist und kein Chiffre für das Böse, sondern dass er wirklich real ist und dass er böse ist und dass er uns nach dem Leben trachtet. Und mit allen Mitteln versucht, uns abzuhalten von der Erkenntnis des Heils. Halleluja. Jesus ist Sieger. Und Jesus will Ketten zerbrechen, will Gefangene freisetzen. Und er tut das, indem er uns freisetzt und uns sendet. Und wir hingehen und Gefangene freisetzen. Es gibt so viele gebundene Christen. Und morgen werden wir darüber sprechen. Was braucht es, dass Gebundene frei werden? Und wie können wir von Gott gebraucht werden, um Ketten zu zerbrechen, um Gefangene freizusetzen? Aber erst wenden wir diese Dinge an uns selber an. Und dann gehen wir und dann wird Gott uns Menschen schicken. Und wir werden sehen, was für ein mächtiger Retter Jesus ist. Halleluja. Wir widerstehen dem Teufel. 1. Petrus 5, Vers 9, dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich vollziehen an eurer Brüderschaft, die in der Welt ist. So die Attacken des Feindes haben was mit Leiden zu tun. Ich weiß nicht, was du in Vorbereitung auf die Seminar gemacht hast, aber einige von uns haben gelitten. Und das macht keinen Spaß, unter dieser Bedrängnis zu sein und diesen Druck zu spüren und diesen Widerstand, wo du manchmal gar keine Luft mehr kriegst, wo du denkst, mein lieber Himmel, was ist denn hier los? Ja. Und man muss sich immer wieder erinnern, manchmal ist man stundenlang unter der Attacke des Feindes, bis einem das Licht kommt, das ist wieder mal der Teufel. Komischerweise, obwohl man das schon seit Jahrzehnten kennt, irgendwie braucht es immer wieder eine Weile, bis man checkt, ey, das ist der Feind. Und wenn man das gecheckt hat, dann ist schon der halbe Sieg fertig. Dann muss man nur noch das anwenden. Ihm widerstehen. Aha, Teufel, du bist es. Mit mir nicht. Ich bin ein Heiliger. Ich bin Kind Gottes. Ich habe den Namen Jesu. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Dem widersteht standhaft im Glauben. Im Glauben an was? Ihr Lieben, Glaube hat eine Substanz. Glaube hat Inhalt. Es ist nicht einfach, ich glaube. Nein, du glaubst was? Du glaubst das, was Jesus oder was die Schrift sagt, über das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das glaubst du. Der Glaube muss Inhalte haben und nicht einfach, ich glaube. Ja. und wir widerstehen standhaft, unumstößlich, unbesiegbar im Glauben. Und dann flieht er von uns. Das ist, was die Bibel sagt. Das heißt, wir bringen ihn zum Rennen. In einem deutschen Wörterbuch, das Worte erklärt in ihrer Bedeutung, ohne das Wort nochmal zu verwenden, ja, kannst du nachlesen unter fliehen. Fliehen bedeutet, in Erwartung von etwas Schrecklichem, sich eilendst fortbewegen. Was für eine schöne plastische Definition. In Erwartung von etwas Schrecklichem. Also, wenn der Teufel flieht, dann erwartet er Schreckliches. Du musst glauben, du kannst Gott berühren und du kannst ihm etwas Schönes schenken. Du kannst ihm deine Liebe schenken, deine Dankbarkeit, deine Ehrerbietung, das Lob ihm geben. Du musst glauben, dass du Gottes Herz berühren kannst. Und dann lernst du auch zu glauben, dass du dem Teufel Erfahrungen verpassen kannst. Du kannst ihm Bedrängnis verschaffen, du kannst ihn in Angst verjagen, du kannst ihn dazu bringen, Schlimmeres zu erwarten und er entfernt sich eilendst. Er flieht von dir. Und bevor du den Teufel fliehen siehst, das heißt seinen Rücken siehst, während du ihm nachjagst, musst du glauben. Das geschieht durch Glauben. Ah, eine schöne Schriftstelle fällt mir noch ein. Die lese ich noch ganz schnell und dann ist meine Stunde zu Ende. Psalm 18. Psalm 18, Vers 35. Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Du gabst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützt mich. Deine Herabneigung machte mich groß. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Du umgürtest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich die gegen mich aufstanden. Was für eine siegreiche Gesinnung, was für ein Triumph, was für eine Autorität. Nicht nur dem Feind zu widerstehen und er sagt, okay, ich sehe, heute wird das nichts mit uns und er geht. Wir rennen ihm hinterher. Jemand kommt zum Pastor und sagt, Pastor, die ganze Woche habe ich den Teufel zum Rennen gebracht. Gut, mein Sohn. Ja, aber ich lief und er hinter mir her. Das ist nicht schriftgemäß. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Wir rennen und wir rennen ihm hinterher. Und er flieht von uns. Nicht umgekehrt, nicht wir laufen. Es gibt nicht eine einzige Schriftstelle in der Bibel, die besagt, dass wir Angst haben sollen vor dem Teufel. Nicht eine einzige Schriftstelle. Wiewohl er viel mächtiger ist als wir, nirgendwo werden wir aufgefordert, Angst zu haben vor dem Teufel. Aber es wird gesagt, er fürchtet das, was wir bringen, die Waffen, den Namen Jesu, das Blut Jesu. Der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und es braucht einen Prozess, bis diese Dinge wirklich verwurzelt sind in unseren Herzen. Und deswegen müssen wir mit solchen Schriftstellen immer und immer und immer wieder uns beschäftigen. Und das tun, was die Bibel sagt, damit dieses Wort in uns wirkt. Und dann kommt diese Gewissheit, ja, ich kann widerstehen, ich habe Autorität. Der Teufel hat Respekt vor dem Wort Gottes aus meinem Mund und er muss das Wort Gottes aus meinem Mund genauso respektieren wie das Wort Gottes aus dem Mund Jesu. Er beugt sich nicht vor dir, er beugt sich vor dem Wort, aber wenn du im Wort bist, dann bringst du den Feind zum Fliehen und du bist siegreich und du kannst das Land einnehmen, das er freigegeben hat. In dem Erbteil, wo das Israel einnehmen sollten, wohnten die Feinde. und die mussten vertrieben werden. Und Gott hat gesagt, ich mache es, aber ihr geht hin. Ihr zieht in den Krieg und ich vertreibe sie. Und genauso ist es heute. Die Gemeinde und jeder Einzelne hat ein Erbteil. Und dieses Erbteil ist besetzt vom Feind. Und entweder du stehst auf und du nimmst das Land ein, oder du wirst irgendwann ins Grab sinken und der größte Teil deines Erbes hast du nie gesehen. Du bist immer noch errettet. Aber uns geht's um mehr als Errettung. Uns geht's darum, effektiv zu sein für Gott, den Plan Gottes auszuführen, Gefangene freizusetzen. Um das geht es uns. Halleluja. Amen, 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 ihr Lieben. Halleluja. Tut diese Dinge bitte. Tut euch was Gutes.